ARD Sounds.
Katharina, wenn ich die Augen schließe, fahre ich durch eine Allee.
Ja, durch eine Mecklenburg-Vorpommersche Allee. Was haben die für viele Alleen da?
Und Rehe und Hirsche, Rehe, die uns fast vors Auto gelaufen sind.
Oh Gott.
Ekelhafte Situation, nachts auf Rügen.
Im Scheinwerferlicht am Straßenrand, ich sag mal 2 Zentimeter vor der Fahrbahn.
Katharina schrie, es saß praktisch auf meinem Schoß.
Ja, Birgit und ich komplett losgekreischt. Es hat dann in der letzten Sekunde in die andere Richtung beigedreht zum Glück. Und wir so kreisch, kreisch, kreisch. Und Daniel, naja, so schlimm war es nicht.
Ja, eben. Also es war, naja, da war halt ein Reh am Straßenrand.
Ja, naja, und da habe ich gesagt, Entschuldigung, es saß praktisch auf meinem Schoß.
Ich habe im Auto schnell mein Handy gegriffen und diese dramatische Situation mitgefilmt. So klang das.
Das war richtig nah, wenn das in die andere Richtung gelaufen wäre.
Ja. Oh. Vor allen Dingen hätte ich ja niemals bremsen können.
Doch.
Ihr kriegt schon mit, da war Action an Bord. Wir waren unterwegs mit Eat, Read, Sleep in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, wir hatten da 3 Live-Shows und das war ganz, ganz toll. Jetzt sind wir wieder in unserem kuscheligen Studio. Zum Glück klimatisiert, denn draußen ist es immer noch sehr warm.
Und wir sind aber innerlich heiß, nämlich enthusiasmiert von diesen wunderbaren Tagen dort auf Tour. Und wir haben wie im Auto auch Bücher an Bord.
Eat, Read, Sleep, der Bücherpodcast on fire.
Ich bin Daniel Kaiser.
Ich bin Katharina Marenutz. Wisst ihr natürlich längst, aber wir haben ja bestimmt seit unserer Tour durch Mecklenburg-Vorpommern sehr viele neue Hörerinnen und Hörer. Wir haben nämlich einige dabei gehabt im Publikum, die den Podcast nicht kannten und direkt hinterher zu uns gekommen sind und gemeint, sie haben schon abonniert.
Herzlich willkommen.
Wir haben alle 14 Tage eine neue Folge und natürlich immer jede Menge Buchtipps für euch und auch Buchdiskussionen. In unserer Bestseller-Challenge kommen wir gleich noch dazu. Und manchmal sind wir auch nicht so gnädig.
Aber es ist ein Podcast, der das Lesen feiert. Es geht vor allem um Buchtipps und es geht um eine sinnliche Annäherung an Bücher. Wir wollen also Bücher leben, wir wollen es feiern. Und deshalb gibt es auch in jeder Folge zu Beginn etwas zu essen mit Buchbezug und so auch heute.
Die literarische Vorspeise.
Katharina, du siehst, es ist eine Nachspeise.
Ja, und sie sieht toll aus. Sie ist bunt.
Es ist ein Pudding.
Grün, rot, weiß. Ich schätze mal, unten ist grüner Wackelpudding. Und da drüber in der Mitte ist roter Wackelpudding?
Nee, rote Grütze, ja.
Rote Grütze. Und dann weiße Sahne und obendrauf noch ein paar Deko-Himbeeren. Grün, rot, weiß könnte fast die Fahne von Italien sein.
Ja, fast. Andere Reihenfolge. Aber du bist bei der Flagge schon auf dem richtigen Dampfer, auf dem Helgoland-Dampfer sozusagen. Ich zitiere mal aus dem Buch von James Crews, Mein Urgroßvater und ich. Denn es geht da um einen 3-Schichten-Pudding. Diesen Pudding in den Farben unserer Inselfahne hatte die Untergroßmutter, alleine das Wort Untergroßmutter,
ja, vom Unterland,
eines Nachts im Bett selber erfunden. Deshalb hieß er Pudding Anna. Er war unten grün von Waldmeister, in der Mitte rot von Erdbeeren und obendrauf weiß von geschlagenem Eiweiß. Ich aß an diesem Abend die ganze Schüssel leer, denn Dichten macht hungrig.
Ich bin so froh, dass du Sahne statt geschlagenes Eiweiß verwendet hast.
Ja, weil du sonst irgendwie in deiner Bakterien- und Virenphobie wahrscheinlich eines anderen...
Man könnte es auch schreit. Paranoia nennen.
Ja, also Helgoland zum Löffeln. Und die rote Grütze habe ich auch im Prinzip aus Mecklenburg-Vorpommern mitgebracht. Denn die Hörerin Katharina aus Güstrow hat uns doch diesen Erdbeerlikör geschenkt. Ja. Und den habe ich da gleich mit reingekocht.
Reingekocht in die rote Grütze?
Ja.
Du hast selbst rote Grütze gekocht?
Ja.
Wow, das habe ich noch nie gemacht. Ich kaufe die immer fertig.
Naja, so mit, also unter uns mit Dr. Oetker natürlich.
Ach so, natürlich.
Naja, also eingerührt. Jetzt wollen wir hören, wie die 3 Schichten so schmecken.
Muss man eigentlich auch 3 Schichten zusammen
in einem.
So raus operieren. Ja. Ja, ups, nicht leicht.
Oh, ich liebe ja Götterspeise. Oh, hast schon gekleckert, ne?
Oh Gott! Ich drehe durch.
Und dann auf was Dunklem. Oh Gott, das war ja mal schlimmer. Und jetzt hast du noch die rote Grütze auf der Hose. Ich glaube, wir brauchen keinen Lappen. Wir brauchen eine neue Kleidung für Katharina.
Ich muss kurz weg. Ich komme kurz, mach auf Pause. Ich habe es überall.
So, Katharina wieder da und sauber.
Ja, ist jetzt alles nass. Ich habe überall ein bisschen Wasser drüber gekippt. Ist jetzt nass, aber sauber. So, zurück zu dieser Speise. Es ist schwierig, weil ich so viel auf einmal auf dem Löffel hatte. Jetzt esse ich nochmal.
Ja.
Mhm. Mhm. Ja. Waldmeister. Nein. Du gerade sagtest, du liebst Wackelpudding.
Ja.
Ich halt gar nicht. Das ist so ein Kinderessen.
Ja, eben.
Ist nicht schlimm. Ist so ein Kinderessen, was ich, glaube ich, nie heutzutage mehr essen würde. Also Waldmeister Wackelpudding ist sehr dominant im Geschmack. Ich esse vielleicht nur die oberen beiden Schichten. Die sind sehr,
sehr
lecker.
Ja.
Und vor allem sieht wirklich richtig toll aus.
Ganz, ganz schön und sehr bunt. Da bekommt der junge Boy in der Geschichte den Pudding von der Urgroßmutter. Und ich sag mal, eine Metapher zum Dessert. Ein Drei-Schichten-Pudding wie jedes gute Buch, also eine Handlung. Dann geht es auch noch darum, worum es eigentlich geht. Und dann noch obendrauf die Sahne, sozusagen die Seele. James Grüß, kommen wir nachher drauf. Ein ganz schönes Buch mit sehr viel Seele, mit sehr viel Schichten und mit sehr viel Witz. Jetzt starten wir aber mit einer Geschichte von heute, nämlich dem Buch, das wir beiden für diese Folge gelesen haben.
Die Bestseller-Challenge.
Wir haben gezogen für diese Folge Pina fällt aus von Vera Zischke. Da geht es um Pina und ihren Sohn Leo, die wohnen zusammen in einer Wohnung, in so einem Mietshaus mit so ein paar Parteien. Und Leo ist schon 20, wohnt aber trotzdem noch bei seiner Mutter, weil er Autist ist. Er lebt in seiner eigenen Welt und kann zum Beispiel morgens nur aufstehen, wenn die grüne Blase in seiner Lavalampe aufgestiegen ist. Und er kann auch nur frühstücken, wenn Frosties auf dem Tisch stehen. Und zwar genau richtig angeordnet im Winkel zum Löffel und zur Tischdecke. Es ist relativ klar schon auf den ersten Seiten, er kann nicht alleine wohnen. Ich möchte jetzt schon ein Zitat vorlesen, Daniel. Achtung. Aus Pinas Perspektive geschrieben, er, also Leo, braucht sie nicht nur, weil sie ihn versorgt. Er braucht sie auch, weil sie die Welt für ihn zusammenhält, sortiert, gelegentlich aussperrt und in verdaubare Häppchen einteilt. Ohne sie implodiert seine ganze Galaxie, fällt in sich zusammen, zerbröselt zu Staub und fällt, fällt, fällt. Also Pina ist sich ganz sicher, Leo kann auf gar keinen Fall ohne sie leben. Und morgens, wenn sie arbeitet, ist er in so einer Werkstatt und nachmittags, wenn sie nochmal weg muss, zum Beispiel zum Einkaufen, dann geht Leo zur Nachbarin Inge, die ist 86, lebt alleine, seit ihr Mann gestorben ist. Und da kann Leo dann so eine Stunde lang Fernsehen, hat so bestimmte Sendungen im Fernsehen, die er gerne sieht und sitzt dann auf dem Sofa. Und eines Tages kommt Pina aber nicht, um Leo abzuholen, wie sonst immer. Und Leo wird immer aufgeregter, weil seine Mutter nicht kommt und Inge wird auch immer nervöser, weil Pina nicht kommt, um Leo abzuholen und sie weiß gar nicht, was sie mit diesem jungen Mann machen soll. Wenn diese routinierte Stunde, die sie zusammen verbringen, vorbei ist und erkennbar Leo aus seiner Routine fällt und damit gar nicht klarkommt und irgendwann klärt sich auf, Pina ist zusammengebrochen, die ist im Krankenhaus, Intensivstation, Koma, die kann gar nicht kommen und sie kann auch in den nächsten Tagen nicht kommen.
Pina fällt aus.
Und jetzt muss Inge erstmal mit dieser Situation irgendwie fertig werden, ist total überfordert und versucht dann Hilfe zu holen aus dem Haus. Sie versucht andere Hausbewohner mit ins Boot zu holen, zum Beispiel die 16-jährige Sola, so eine Schulabbrecherin, die totalen Stress hat mit ihrem Vater. Und Wojtek aus Polen, der lebt auch in einer Wohnung in dem Haus, ist auch ein Einsiedler, hat praktisch gar keinen Kontakt zur Außenwelt, außer über eine russische Internetbekanntschaft beziehungsweise das ist eher so ein Verkäufer-Käufer-Verhältnis.
Die zockt ihn ab.
Die zockt ihn ab. Sie verkauft ihm so kleine Kristalltiere. Und Wojtek bildet sich ein. Er kauft noch ein Kristalltier. Und dann sagt er ihr, wie toll er sie findet. Und dann werden sie bestimmt ein glückliches Paar.
Er hat schon die ganze Wohnung voller Kristalltiere.
Voller Kristalltiere, ja, genau. Ja, und diese drei Leute, Inge, Sola und Wojtek, müssen jetzt irgendwie Leo dazu kriegen, dass er schläft, dass er isst, dass er morgens in seine Werkstatt fährt. Denn Pina ist ja ausgefallen. Mhm. Daniel, ich musste schon auf Seite 15 an dich denken und dachte, das Buch muss Daniel lesen. Denn Leos großer Traum, Berufswunsch ist Busfahrer.
Ja, das wollte ich auch.
Ich
also
weiß.
Damals in der Grundschule, ich war auch so ein bisschen nerdig auf dem Einer vorne, habe neben dem Busfahrer gestanden und konnte alle Bushaltestellen von Lübeck auswendig und habe immer Frau Fromm im Kindergottesdienst gebeten, mich abzufragen. Die Haltestellen der Linie 2 und so. Nun gut, es ist etwas länger her. Ich mochte dieses Buch auch deshalb sehr gern, weil Busfahrer eine Rolle spielen. Ich mochte es auch richtig gern, weil es schön geschrieben und ein bisschen märchenhaft ist. Ich hatte ganz große Freude an diesen schrägen Vögeln, an diesen kauzigen Typen, an Wojtek, diesem Eigenbrötler, der Kristallfiguren sammelt und abstaubt, die eine Sammlung seiner Niederlagen ja eigentlich auch im Leben sind. An Sola hatte ich große Freude, die von anderen im Haus nur Sinéad O'Connor genannt wird, weil sie so viel Trouble mit ihrem Vater hat, dass sie sich aus Protest die Haare abrasiert hat und eine Glatze hat. Und wie diese drei, also mit der Inge, ein ganz unwahrscheinliches Rettungsnetz bilden, weil Pina ausfällt. Das finde ich ganz schön geschrieben und das ist ein menschlicher, empathischer, utopischer Blick auf das, was Gesellschaft sein könnte. Leute, die nichts miteinander zu tun haben und haben wollen, plötzlich so einen Schubs bekommen und dann als Gemeinschaft funktionieren. Und ich fand ganz besonders stark eine Sache an dem Buch. Irgendwie kommt man schnell bei Autismusgeschichten in so einen Weichzeichner-Modus.
Rain Man.
Ja, Rain Man. Der kann ja ganz gut Mathe und so. Und es kommt in so eine Happy-End-Geschichte. Und hier ist ganz klar, Leo ist Autist und das wird sich auch nicht ändern. Und er braucht Hilfe. Und die Frage ist, wie sieht diese Hilfe aus? Denn Pina fällt aus. Das bleibt auch bis zum Schluss so. Und das ist auch wahrhaftig. Der märchenhafte Teil, und den finde ich sehr schön, ist der Blick auf die anderen, auf uns, auf die Hausbewohner, die ja wir sind.
Ja, ich mochte das auch sehr gerne. Vor allem eben diese Diskrepanz zwischen einerseits harter Realismus, Leben mit einem autistischen Kind, jetzt junger Mann, und andererseits dieses Märchenhafte, das ist natürlich wahrscheinlich leider nicht realistisch, aber macht ja nichts. Also das einfach mal durchzuspielen, wie das auch gehen könnte, wenn man Inklusion wirklich lebt, wenn man eben, nee, das wird ja auch thematisiert, wenn man nicht sagt, naja, der kann nicht alleine leben, wie ich kann ja, also die Mutter, wie soll die denn für immer für den sorgen, der kommt dann in eine Einrichtung. Das wird ja auch durchgesprochen und Pina sagt ja, dass sie das nicht will. Es ist natürlich ein bisschen kitschig, aber das wird immer wieder gebrochen durch diese realistische Darstellung und auch, dass wirklich da Leute dabei sind, die so knallhart sind, wie es wahrscheinlich im wirklichen Leben ist. Der Busfahrer zum Beispiel, der ist nämlich nicht so nett wie Daniel. Der kommt jeden Morgen, um Leo abzuholen. Und wenn Leo nicht pünktlich da steht, dann fährt er einfach ohne ihn. Obwohl der natürlich weiß, dass Leo gewisse Einschränkungen hat und deswegen ja auch vielleicht mal zu spät kommen kann. Und die Hausbewohner versuchen, den Busfahrer ja auch zu überreden. Kannst du nicht ein bisschen länger warten? Wir haben hier im Moment eine schwierige Situation. Und der sagt so, nee, ich fahre halt dann, wann ich fahren muss. Und wenn Leo hinten an der Straße winkt, egal. Dadurch wird das ja immer so gebrochen. Und deswegen fand ich das insgesamt ein sehr stimmiges Buch, was ich sehr gern gelesen habe. Und es ist halt auch witzig zwischendurch.
Es ist sehr witzig. Leo, der Autist, der sagt bei seinem Gegenüber beim Zusammentreffen immer alle Lebensdaten. Harry Janowski, 57, Busfahrer. Und Sola, das junge Mädchen, die hat sich beim Vorstellen falsch vorgestellt und hat die eigene Lebenssituation eher skeptisch beurteilt. Und so sagt er jetzt immer, Sola, 18, nein, 16, Hansastraße 22, Versagerin. Und das ist sehr witzig. Also dieses, wenn da immer, ohne sich über Autisten lustig zu machen, trotzdem immer ein humorvoller Ton in dieses Buch hineinkommt.
Ja, und die Meinung der Community ist auch fast durchgehend positiv. Nathalie aus dem Rheinland hat uns geschrieben, dass sie am Anfang nicht so wirklich gut reingekommen ist, weil sie die Figuren überzeichnet und unrealistisch fand. Wenn man das Buch aber wie ein modernes Märchen liest, ist es wirklich schön, schreibt sie. Skurrile Typen, warmherzig, witzig und menschlich schöne Message. Daumen hoch. Und Caro aus Bonn war schon vom Debütroman der Autorin Ava Liebt noch absolut begeistert und schätzt auch in diesem zweiten Roman Vera Zischkes außergewöhnliche Beobachtungsgabe. Sie schreibt, das fand ich sehr interessant, ich konnte durch die Lektüre des Buches auch meinen eigenen Umgang mit Menschen mit Behinderung reflektieren. Viel zu häufig sprechen wir über Personen mit Behinderung, anstatt mit ihnen zu sprechen. Mir hat das Buch ausgesprochen gut gefallen und ich habe mein Exemplar bereits an meine Schwester weitergegeben. Und auch sehr interessant, Christiane fand es als Mutter einer Autistin sehr gelungen. Allerdings schreibt sie, völlig unrealistisch, denn wenn mir etwas passieren würde, würde das die Nachbarn 0, gar nicht interessieren.
Und das ist die Frage, ist das so?
Ja, das
wenn bei dir jemand klingeln würde, also ich führe ja auch oder wir führen ja auch ein freundliches Eigenbrötler-Dasein, aber ich glaube schon, dass wir dann natürlich nicht so klischeehaft wie in dem Buch, in diesem märchenhaften Angang, aber ich glaube schon, dass es da eine Bereitschaft, einen der Firnis der Zivilisation eben doch nicht so dünn ist, wie allgemein hin behauptet wird. Ich glaube schon, dass das Gute, und das ist diese utopische Kraft dieses Buches, und ich glaube, wir brauchen gerade solche Geschichten, die uns dann erinnern, dass wir das können und dass es möglich ist.
Wenn du mich fragst, wenn bei mir jemand klingeln würde, das kommt natürlich auf die Situation an. Aber ich glaube auch, wenn Menschen angesprochen werden, ist eigentlich der Wille zur Hilfsbereitschaft sehr groß. Ist halt die Frage, ob das so weit gehen würde wie in dem Buch, dass man tatsächlich in eine fremde Wohnung mit einem ja fremden, verwirrten jungen Mann gehen würde und dort aktiv versuchen würde, den zum Schlafen zu bringen. Also das weiß ich jetzt nicht, ob man da nicht eher zum Telefonhörer greifen würde. Zum Telefonhörer? Gibt's gar nicht mehr.
Ja. Okay, Boomer. Genau.
Zum Handy greifen würde und irgendwie so eine Sozialhotline anrufen würde, oder? Ja. Was meinst du?
Das stimmt. Es gibt ja Einrichtungen dafür. Das ist ja nichts Schlechtes. Das ist ja eine zivilisatorische Errungenschaft, dass es Menschen und Experten dafür gibt, die sich damit auskennen. Aber ich glaube, Inklusion, und darum geht es dem Buch auch, ist, das kann man nicht nur wegdelegieren, sondern das ist ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Und es ist ja, wie wir auch immer so gerne sagen, es ist ja keine Doku, es ist ja ein Roman.
So
und
nämlich.
Der soll ja auch im Kopf was anstoßen und deswegen muss er auch nicht hundertprozentig realistisch sein.
Bei mir hat er was angestoßen. Nicht alle fanden das Buch gut. Christoph hat sich zum Beispiel geärgert. Er schreibt, das Thema ist zu komplex für dieses Buch, nach dem Motto, Inklusion ist allein schon dann erfolgreich, wenn wir uns alle ein bisschen ändern und aufeinander zugehen. So einfach ist es leider nicht, schreibt er. Ich habe mich nicht nur gelangweilt wegen der Vorhersehbarkeit der Story, ich habe mich auch wegen der eindimensionalen Sichtweise geärgert. Ich muss sagen, also das habe ich tatsächlich anders gelesen und erlebt beim Lesen, nicht als Happy End oder so, sondern als neues Mindset, wie du sagst, als Anstoßen. Es gibt einen wahnsinnig tollen Showdown am Ende. Ein Bus spielt eine Rolle.
Ein Glück. Ja, also ich glaube wirklich, dass es die meisten abholt, wie man so schön sagt, das Buch, aber eben nicht alle. Tina, das wird dir, weiß ich nicht, ob das dir gefallen wird, was Tina geschrieben hat. Sie schreibt, interessantes Thema, aber unrealistisch und wahnsinnig überzeichnete Figuren. Wer für Paulina mochte, wird dieses Buch auch lieben.
Ja, das ist ähnlich. Es hat eine ähnliche Überzeichnung.
Ja. Na, aber es stimmt ja jetzt hier nur zu 50%. Ich mochte das Buch, für Paulina nicht.
Ich weiß ja nicht, warum du für Paulina nicht mochtest. Vielleicht musst du das nochmal hinterfragen.
Ja.
Also es hat das stimmt. Das sind Typen, die hier geschildert werden. Die sind überzeichnet, um auch etwas klarzumachen möglicherweise. Die Bücher sind verwandt, das stimmt.
Ja, diese Verwandtschaft sehe ich tatsächlich nicht, aber ich sehe eine andere Verwandtschaft. Aber erstmal der Vollständigkeit halber, Pina fällt aus von Vera Zischke ist erschienen bei List, hat 304 Seiten, kostet 21,99 Euro. Und witzigerweise, praktisch zwei Bücher nach diesem Buch habe ich ein anderes Buch gelesen. Guten Morgen, schönes Wetter heute. Und ich las so die ersten Seiten und dachte, das ist ja aber sehr ähnlich wie Pina fällt aus. Und ich glaube, das sollte Daniel auch lesen. Dann können wir in der Folge mal darüber sprechen, warum mir das so ähnlich vorkommt, ob es dir auch so geht und wie es dir überhaupt gefällt. Als ich dir das geschickt habe, war ich noch im ersten Drittel von Guten Morgen, schönes Wetter heute. Ich kann mir den Titel so schlecht merken. Wir nennen es ja auch nur das bunte Buch.
Weil es so ein schönes, buntes Cover mit ganz vielen Häusern vorne drauf hat.
Ganz viele Wohnungen, ne? Also hier ist es so eine Art großes Miethaus mit ganz vielen Wohnungen.
Mit Sonnenschirmen und jede Wohnung hat eine andere Farbe.
Genau. Das bunte Buch, Daniel. Hast du dann gelesen auf meinen Anraten hin?
Ist so ein schönes Buch und ich fand es noch schöner als Pina fällt aus.
Hier gehen unsere Meinungen auch schon auseinander.
War so beglückt. Eine Siedlung in einer Stadt, dort leben 1584 Menschen. Und wir zoomen rein in das Leben dieser Menschen, in diese bunten Wohnungen sozusagen und lernen ganz unterschiedliche, kauzige, überzeichnete, Menschen kennen. Insofern natürlich, es klingt wirklich, es ist eine ganz ähnliche Tonalität. Wir lernen Ina kennen, eine alleinerziehende Mutter, ganz viele Tattoos. Sie hat auch ein Tattoo-Studio. Geld reicht nicht, deshalb arbeitet sie auch an der Hotelrezeption. Die hat einen Überfliegersohn, Henry, der macht gerade Abi. Die Frage, wer ist der Vater, steht im Raum. Dann ist da Herr Bello, der heißt eigentlich anders, älterer Herr, sieht angeblich aus wie Olaf Scholz, ist ein Witwer und entdeckt, dass er gerne Frauenkleider trägt. Aber nicht so ideologisch aufgeladen, sondern beiläufig. Das ist eine türkische Lebensmittelhändlerin, die Gedichte von Rilke in Cornflakes-Packungen versteckt. Und das ist so alles Bonbon, bunt und schräg, ein bisschen wie bei diesem Kultfilm Die fabelhafte Welt der Amelie. Also märchenhaft, zauberhaft. Und meine Lieblingsfigur, ich muss sie kurz erwähnen, Frau Kaiser.
Natürlich.
Eine pensionierte Kellnerin, leicht dement. Sie vergisst alles und sie macht sich abends einen Spaß daraus, in Hotels anzurufen. Hallo, hier Kaiser, an der Rezeption da, ne? Hat mein Sohn Roland, und sie hat wirklich einen Sohn Roland, hat mein Sohn Roland bei Ihnen ein Zimmer gebucht? Und die in der Rezeption, Roland Kaiser, ach, das ist ja witzig. Und dann kommen sie über Roland Kaiser ins Gespräch und fangen an zu singen. Santa Maria,
Maria, Insel, die aus Träumen geboren, geboren.
Und von diesen Figuren,
die zweite Stimme, hast du
gemerkt? So toll, ja, habe ich, ja, super, genau, also... Nächster Hals, Waldbühne Berlin. Und diese Art von Geschichten, von Figuren, die ganz viel Spaß machen, davon ist dieses Buch prallvoll. Da findet dann so ein Baggerfahrer eine Weltkriegsbombe, Evakuierungsmaßnahmen, alle sitzen in der Halle zusammen und dann kommt der große Knall. Ich hab's geliebt.
Ja, das hat bei mir nicht so funktioniert. Dieses Märchenhafte, was mir bei Pina noch gefallen hat, da bin ich irgendwie nicht mehr mitgegangen ab der Hälfte. Es war mir zu konstruiert, zu viele Zufälle. Und dann dieses Mosaik der Gesellschaft, das weist ja auch schon das Cover drauf hin.
Ja.
Von jedem zufälligerweise etwas drin. Der Mann, der Frauenkleider trägt, übrigens einigermaßen unvermittelt, kommt das.
Ja.
Ja, naja, also ehrlich, da ist ja diese alleinerziehende Mutter, wie heißt sie nochmal? Ina?
Ina.
Die ist ja in der Wohnung wiederum ihrer verstorbenen Mutter und sortiert da die Sachen. Und dann kommt Herr Bello einfach mal so des Wegs und sie fragt ihn, möchten Sie sich im Schrank meiner Mutter ein paar Kleider aussuchen? Ich so, wie, warum fragt sie ihn das überhaupt? Also das hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. Dann diese reizende rumänische Putzfrau, der fiese Nachbar ist natürlich auch dabei. Die türkische Gemüsehändlerin, du erwähntest sie, die Rilke liebt. Really?
Doch.
Also das war mir, das
auch
war
so
mir
schön.
Wirklich
also natürlich ist das auch märchenhaft. Und ich finde, Herr Bello, der plötzlich Frauenkleider trägt, der ist ja Witwer. Und ich habe das gelesen als auch Trauerprozess. Wenn man jemanden verliert, ist das was Schmerzhaftes. Aber es gibt immer in jeder Trauer auch einen emanzipatorischen Moment und einen Freiheitsmoment, dass dann Platz ist für etwas Neues und für etwas anderes. So habe ich das in diesem Fall im Märchenkontext gelesen. Deshalb habe ich mich an dieser spontanen Bekleidungsaktion gar nicht so sehr gestört.
Ja, okay.
Ein utopischer Blick auf unsere Gesellschaft, wie wir zusammenleben könnten. Ich glaube, darum geht es. Ein bisschen märchenhaft, klar. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass diese Bücher gerade erfolgreich sind. Ich merke an mir, dass ich sie gerne lese, weil ich glaube, wir brauchen sie. Und deshalb ist auch für Polina, ist ja ein kitschiges Buch.
Jetzt nicht nochmal für Polina rausholen.
Aber von der Sache.
Ja, von der Sache.
Glaube ich schon, dass das ein Ton ist, der in der Literatur herrscht, der nicht zufällig gerade in den Bestsellerlisten landet.
Das unterschreibe ich.
Tanja Kukoska, guten Morgen. Schönes Wetter heute. Ist bei DTV erschienen, hat 341 Seiten und kostet 23 Euro.
Fast so ein bisschen eine neue Rubrik hier bei Eat, Read, Sleep. Eine Zugabe zum Bestseller.
Ein Add-on, genau.
Ein Add-on.
Wenig Märchen, viel Leseglück hatte ich mit diesem Buch. Das hat mich gefesselt und geflasht. Es heißt John of John und ist das neue Buch von Douglas Stewart. Shaggy Bane war sein erster großer Hit. Ein bisschen deprimierend.
Sehr deprimierend. Ich konnte Shaggy Bane nach 20 Seiten nicht weiterlesen. Komplett auswegslose Situation und sehr viele Drogen. Oder?
Es ist ein hartes Buch gewesen. Ich habe das sehr gern eigentlich damals gelesen. Jetzt geht es aber um das Neue und das ist anders. Es heißt eben John of John. Es geht um John. Ein junger Typ studiert in Edinburgh. Er heißt eigentlich John Callum MacLeod und kurz Cal. Aber er heißt eigentlich mit Vornamen John. Und er kommt von einer weit entfernten Insel von den Hebriden im Norden von Schottland. Weit ausgelagerte Inseln. Und studiert in Edinburgh Modedesign, wird aber arbeitslos nach dem Studium, findet keinen Job. Es sind die 90er und er ist geheim schwul, ungeoutet. Und als verlorener Sohn, als Gescheiterter, kehrt er jetzt zurück in die außen und innen raue, kalte Inselwelt. Er hat auch noch blaue Haare. Also wie wird das wohl, wenn John Van Cal zurückkommt auf die Insel? Und sein Vater gehört einer ganz ultrakonservativen Kirche an. Er ist da sogar Vorsänger. Und Cal kehrt zurück in die Inselwelt mit Schafen, mit Webern, mit Tweed. Das kommt in besonderer Weise aus dieser Gegend. Man hat als Familie gerade genug zum Überleben. Die Mutter hat die Familie vor Jahren verlassen. Warum? Ist unklar. Das ist so ein Familiengeheimnis. Es wabert so ein bisschen. Die Mutter wohnt auch auf der Insel. Es ist aber alles unklar, warum. Und auf der Fähre kommt er zurück und eine Frau fragt ihn, wer bist denn du? Und er sagt dann John. Und der Nachname ist uninteressant, sondern die Herkunft. Von wem stammst du? Und dann sagt er, ich bin John of John. Archaische Namensgebung, es ist ein Vater-Sohn-Roman. Wie können die beiden zusammenleben? Und sie streiten miteinander, sie schweigen miteinander, sie ringen miteinander, sie kämpfen miteinander. miteinander, also auch physisch. Mich hat dieser Roman wirklich begeistert. Schon der Anfang in Edinburgh, einmal in der Woche telefoniert er mit seinem Vater an so einem Münztelefon und sie beten zusammen auf Gälisch. Eine Andacht am Telefon, im Regen, am Rande eines Rugbyfelds. Da heißt es dann, wenn sein Vater auf Gälisch den Psalm vorsang, erwartete er von Kell, dass er mit voller Kraft seines Glaubens einstimmte. Wenn aber am gleichen Moment ein besonders gut aussehender Mann vorbeischlenderte, schämte sich Kell und er senkte die Stimme, worauf John unweigerlich fragte, warum er nicht ordentlich sang. Er hielt die Blicke der Passanten kaum aus, also schloss er meistens die Augen oder drehte sich mit dem Rücken zum Bürgersteig. Wie er feststellte, sang er am besten, wenn er mit den Fingerspitzen die Visitenkarten durchkämmte, die die Prostituierten und Masseusen dort hinterließen. Und ich war mit in dieser Telefonzelle. Ein ganz starkes, tolles Buch. Und ich hatte ein bisschen Angst, es dir zu geben, weil ich ja schon ahnte, also Shaggy Bane war nicht ganz deine Komfortzone.
Zu Recht Angst gehabt.
Oh.
Nein, ich wollte es eigentlich nicht so gerne lesen. Und als du gesagt hast, du möchtest das dringend gerne in eine Folge mitbringen, dachte ich noch kurz, hoffentlich ist es eine Folge mit Jan. Aber dann war irgendein sonniger Sonntag und ich saß auf dem Balkon und dachte, was lese ich denn mal als nächstes? Und da lag es bei mir herum, John of John. Ich hatte es schon mal mit aus dem Büro genommen. Und es ist tatsächlich ein sehr untypisches Buch für mich. Am Anfang Regen, also Regen ist, glaube ich, noch untertrieben. Es ist ja so schlechtes Wetter, habe ich schon lange nicht mehr in einem Buch gehabt. Schlechtes Wetter, karge Landschaft, alles ist grau und irgendwie ist ja auch alles nicht so schön am Anfang. Er ist gescheitert, Kell. Der Vater ist gar nicht mal so nett.
Ja.
Und dann ist er auch noch ungeoutet schwul. Und wenn er da jetzt, dachte ich auch gleich, wie soll er denn jemals auf den Hybriden sein Glück finden? Dann bin ich aber dran geblieben, weil es wirklich wahnsinnig gut geschrieben ist. Dachte ich, bleibe ich mal dran, war aber weiterhin skeptisch bis Seite 89. Da taucht dann die Oma, die taucht schon ein bisschen früher aus, die Großmutter von Kell. Zu der hat er ein super gutes Verhältnis. Und der Vater will ja, dass Kell zurückkommt auf die Insel. Und Kell will eigentlich in Edinburgh bleiben, damit nicht so offensichtlich wird, dass er gescheitert ist. Und dann sagt der Vater, du musst zurückkommen. Deiner Großmutter geht es schlecht, die hat schon blaue Füße, mit der geht's bald zu Ende. Und dann denkt er sich, na gut, okay, dann komme ich. Dann trifft er die Großmutter zu Hause. Und sie ist das blühende Leben. Offensichtlich war das ein kleiner Trick. Sie hat gar keine blauen Füße. Und die ist so cool und so witzig, diese Oma. Und dann in einer Szene, wie gesagt, auf Seite 89, sie wohnen zusammen in einem Haus, der Vater, die Oma und Kell. Und für die Oma wurde die Speisekammer so ein bisschen umgebaut. Und da geht Kell mit ihr rein und sagt so, was hast du denn hier in deinem Zimmer? Da sagt sie, ja, das ist meine Sonnenbank. Okay, alles klar. Diese Oma auf den Hebriden, das fand ich so lustig und das war für mich auch so überraschend in diesem eigentlich doch am Anfang schon recht deprimierenden Buch, war das so ein überraschendes Detail, dass ich dachte, okay, das scheint irgendwie doch ein cooles Buch zu sein. Und dann habe ich weitergelesen und war dann immer mehr drin. Das ist wirklich ganz, ganz toll geschrieben. Und dieses, du hast es gesagt, diese Tweed-Geschichte. Die haben Schafe und dann weben die da in ihrer Werkstatt Tweed. Und Kell soll ja auch mitweben. Und ich mag ja auch, also weben tue ich ja jetzt nicht so sehr, aber nähen und so alles mit Stoffen und Garnen finde ich ja sehr interessant. Und
das war dein Ansatzpunkt fürs Buch.
Total, also, das war so mein Ansatzbuch und ich fand diese Gedanken, die um diese Tweet-Geschichte sich rankten, da waren ganz viele schöne Details auch und ich mochte vor allem diese eine Beschreibung von dem Regal mit Garn. Lese ich jetzt auch mal vor. Die Fächer waren voll mit Hunderten von Garnen in allen romantischen Farben Schottlands. Farn und Moorhuhn, Ginster und Heidekraut, Regen und Moos, das gebeutelte Rosa einer Säufernase und ein bleiches, verkatertes Weiß. Dazwischen gab es punkige Neonpinks und ätzende Gelbs, aggressive Töne, vor denen die Leute zurückwichen, bis sie den fertigen Stoff vor sich hatten und sahen, wie meisterhaft John die sauren Grüns mit Weizen und Nachtschatten mischte, bis eine Frühlingswiese voller Glockenblumen herauskam.
Oh.
So schön.
So schön und so einen soghaften, wunderschönen Ton hat das Buch. Es geht einerseits um die Unwirklichkeit der Landschaft, aber es geht um Textur und Farben von Leben. Und das ist so toll eingefangen, eben auch auf einer von mir heiß geliebten metaphorischen Ebene. Es ist wirklich ein ganz tolles, starkes, sinnliches Buch. Ich lege mich fest, ich finde es stärker als Shaggy Bane tatsächlich. Sprachlich hat es mich umgehauen. Ich habe es an einem verregneten Christi-Himmelfahrt-Tag von morgens bis abends durchgesuchtet. Und auch die Geschichte mit der Homosexualität. Stell dir vor, es sind die 90er, es gibt kein Internet. Wie lernst du Leute kennen? Über Kontaktanzeigen in der Zeitung. Und das ist wirklich auch ganz einfühlsam und rührend und auch lustig und unterhaltsam
geschrieben. Lustig, unterhaltsam und aber auch tragisch.
Ja.
Und wenn das ein Buch kann, dann ist das objektiv ein gutes Buch.
John of John von Douglas Stewart aus dem Englischen von Sophie Zeitz ist bei Hansa Berlin erschienen, hat 560 Seiten und kostet 26 Euro.
Sophie Zeitz übrigens eine sehr gute Übersetzerin.
Ja, das ist ja mal ein ganz anderes Buch als die ersten beiden. Also dafür steht ja Eat, Read, Sleep für wirklich auch einen Mix.
Ja, interessant ist auch, dass wir jetzt mit dem nächsten Buch ein bisschen wieder an dieses märchenhafte und auch irgendwo wie urbane Märchen anknüpfen. Christian Huber, Solange ein Streichholz brennt, das habe ich gelesen. Unter anderem, weil ich das Cover so schön fand.
Das Cover ist toll.
Das Cover ist so eine Streichholzschachtel in blau, orange, rot, ganz
und
schön.
Und diagonal ein brennendes Streichholz.
Ja, ist richtig toll. Da geht es um Alina, die ist Journalistin auf dem Weg nach oben. Die hat einen Podcast, ist erfolgreich bei TikTok, kriegt so ein Kulturstipendium und dann auch ein Angebot von einem Fernsehsender mit dem Versprechen für eine eigene Sendung. Das funktioniert dann aber nicht. Sie macht nur so ein paar Reportagen, die gar nicht gut klicken, die werden gar nicht von vielen Leuten geguckt. Und sie merkt schon, sie ist hier irgendwie auf dem absteigenden Ast. Und dann wird ein Meeting einberufen und sie ist sich sicher, hier werde ich jetzt gekündigt. Dann geht sie dahin und merkt, nee, ich glaube, das ist doch nicht die Kündigung. Und spätestens als dann so ein junger Typ reinkommt, den sie auch schon kennt, das ist so ein aufstrebender Seiteneinsteiger bei dem Sender. Und surprise, er kriegt die Sendung, die Alina eigentlich haben wollte. Aber Alina kriegt eine letzte Chance. Sie soll für diese Sendung eine Reportage machen. Das Thema der Sendung ist Sozialgefüge der Republik und Alinas Reportage soll einen Obdachlosen begleiten. Und ihr ist total klar, das ist meine letzte Chance. Das muss richtig gut werden. Und dann trifft sie für diese Reportage den Obdachlosen Bohm, der ist 35, lebt seit ein paar Jahren schon auf der Straße, besitzt nichts als einen Rucksack, in dem ein paar geschnitzte Holzmäuse drin sind, so kleine Schnitzkunstwerke, die er manchmal verkauft. Und außerdem in dem Rucksack ein Brief, den er noch nicht geöffnet hat und also auch nicht lesen will eigentlich. Und natürlich fragen wir uns die ganze Zeit, was steht in diesem Brief. Alina fragt Bohm, ob er der Protagonist ihrer Reportage werden will. Und Bohm sagt, nein, will ich nicht. Der will gar nicht darüber reden, warum er auf der Straße gelandet ist und hat überhaupt gar kein Interesse, in irgendeiner Weise in die Öffentlichkeit zu kommen. Das ändert sich allerdings, ich glaube, das kann man, so weit kann man es verraten, als eine Prügelei passiert. Eines Abends ist so eine, fast so ein bisschen so eine crimeartige Szene in dem Buch. Da gerät er irgendwie rein, ihm passiert aber nichts, Bohm, aber seinem kleinen Hund, der wird schwer verletzt. Auch Daniel.
Ja, der kleine Hund.
Ja, der kleine Hund. Der kleine Hund wird schwer verletzt. Bohm bringt ihn zum Tierarzt und der Tierarzt sagt, ja, kann ich operieren, können wir was machen, kostet aber. Und zwar sehr viel.
Da braucht er Geld.
Und da braucht er Geld. Und dieses Geld, was Alina ihm geboten hat, wo er vorher gesagt hat, so ja, nee, mit Geld kannst du mich auch nicht überreden, das zu machen. Dieses Geld hat plötzlich eine andere Wichtigkeit für ihn. Und dann lässt er sich darauf ein, diese Reportage mit ihr zu machen. Habe ich gern gelesen.
Ich mochte das auch, gerade auch hier. Sehr konturierte Lebenswirklichkeiten begegnen sich zwei Lebenswelten. Die ja noch, also im Erfolg befindliche Journalistin, die so ein bisschen Karriere-Vibes verspürt, die aus bürgerlichen Zusammenhängen kommt. Und auf der anderen Seite der obdachlose Bohm. Beide sind gut eingefangen. Diese journalistische Ebene kennen wir ja auch so ein bisschen. Und auch die der Obdachlosigkeit. Also ich habe viele Reportagen über Obdachlose in Hamburg gemacht. Es gibt viele Menschen, die hier auf der Straße leben. Und die sind oft traumatisiert. Das ist super gut eingefangen. Und ich fand die Stärke dieses Buchs der Tabubruch. Denn die beiden, Alina und Bohm, begegnen sich, ohne zu viel zu verraten, auch romantisch. Und ich habe einen Schreckmoment gehabt. Ich habe gedacht, aha, ist das glaubhaft? Und dann habe ich mich über mich geärgert oder mich gefragt, warum finde ich das eigentlich gerade? Empfinde ich das als eine Art, in Tüdelchen, Tabubruch? Wenn eine Journalistin mit einem Obdachlosen, wenn die sich näher kommen. Das hat auch so einen märchenhaften, utopischen Sound.
Ja, die Schöne und das Biest.
Die Schöne, naja.
Ja.
Man spürt, der Christian Huber hat eine besondere Gabe für Geschichten und für Pointen. Er ist zum Beispiel einer der Autoren, also der Gagschreiber für Jan Böhmermann. Aber er ist auch längst schon Bestsellerautor. Sein erstes Buch über lustige Alltagsbeobachtungen hieß Fruchtfliegendompteur. Das ist von 2015. Und er ist auch einer der Hosts des Podcasts Gefühlte Fakten. Und jetzt sprechen wir mit ihm hier in unserem Podcast. Er ist uns jetzt zugeschaltet aus Bayern.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Christian Huber, hallo, moin.
Hi, grüß euch.
Wie ist denn das Wetter bei euch?
Es ist fantastisch. Es ist blau-weißer Himmel, wie es in Bayern, glaube ich, gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Sonne knallt auf den Asphalt. Ich habe gerade die Mülltonne rausgestellt. Wir sind nämlich jetzt gerade umgezogen nach Bayern aufs Land in ein Häuschen. Und jetzt muss ich so Sachen wie Mülltonne rausstellen machen, was an sich ja nicht schwierig ist, aber ich vergesse es immer. Und jetzt hängt bei uns im ganzen Haus hängen so Post-its mit Mülltonne raus, Mülltonne raus, Mülltonne raus, Mülltonne raus. Und die habe ich gerade rausgestellt.
Aber du bist doch in deiner Biografie vor allen Dingen auch so ein Stadttyp. Geht das überhaupt, du und Land?
Ich bin insofern ein Stadttyp. Ich habe halt die letzten 17 Jahre in der Großstadt gewohnt, also in Berlin und jetzt über 10 Jahre in Köln und jetzt aufs Land gezogen. Ich bin aber ursprünglich vom Land. Also ich bin schon Landkind und habe auch das Land wahnsinnig vermisst. Also
wirklich?
Ja, extrem. Bin froh, wieder hier zu wohnen.
Ich bin ja auch ein Landkind und vermisse es gar nicht.
Was hast du denn vermisst? Also, dass einmal pro Tag ein Bus kommt oder was? Oder ist es die Luft oder was ist sozusagen?
Tiere vielleicht.
Die Tiere, ja.
Es ist sehr optimistisch zu sagen, dass einmal am Tag ein Bus kommt. Ich weiß nicht, du warst lange nicht mehr auf dem Land.
Wir waren gerade in Mecklenburg-Vorpommern, da sind Bushaltestellen, da sind aber ohne Fahrpläne.
Ja.
Sondern da gibt es dann immer Informationen, wie man theoretisch einen Bus bestellen kann.
Es gibt hier auch Bushaltestellen, weil die Jugendlichen sonst keinen Ort hätten, wo sie rauchen können. Deswegen gibt es hier Bushaltestellen.
Wobei diese Bushaltestelle, an der wir vorbeigekommen sind, das war ja einfach nur ein Schild. Da gab es ja nicht mal so ein Häuschen, in dem man rauchen könnte.
Aber was ist es denn, was die Sehnsucht, die Landsehnsucht, Landlust?
Also es ist tatsächlich zum einen, mein Hirn ist überfordert von zu vielen Möglichkeiten. Und in Großstädten wirst du ja von Möglichkeiten einfach überflutet. Ob das jetzt ist, wo gehen wir zum Essen hin? In welchem Stadtteil treffen wir uns? Was machen wir kulturmäßig? Und das war mir irgendwie alles zu viel. Also ich habe es geliebt in der Stadt und ich bin schon auch ein Stadttyp. Aber jetzt, wo wir wieder auf dem Land wohnen, merke ich, dass mir dieses Einfache wahnsinnig gut tut. Mhm. Hier kann man nichts kulturell machen, was für mein Hirn besser ist. Seit 2 Jahren bin ich Vater, ich habe einen kleinen Sohn und für den ist es halt voll geil, weil die Großeltern wohnen nicht weit weg und der kann draußen Fußball spielen. Und wir haben in Köln halt mitten in der Innenstadt gewohnt, was fantastisch war. Bis der Kleine mit dem Kickroller zwischen den Hero-Spritzen durchfahren musste. Ja. Und da haben wir irgendwie halt gesagt, okay, jetzt spricht schon viel dafür, irgendwie wieder aufs Land zu ziehen. Und das haben wir jetzt gemacht.
Wir hatten das Buch auch mit in Mecklenburg-Vorpommern auf unserer Eat, Read, Sleep Tour und sind mit den Menschen darüber ins Gespräch gekommen. Und eine Buchhändlerin aus Ribnitz-Damgarten, die bevor sie Buchhändlerin wurde, war sie im Fernsehgeschäft. Und sie hatte eine Meinung zu deinem Buch.
Ja, wir haben über die Darstellung des Journalismus gesprochen in dem Buch und ich hatte schon gesagt, mir kommt es sehr realistisch vor. Und da sagte sie, ja, mir auch, ich habe hier selber da gearbeitet und genauso ist es. Genauso hart ist das Geschäft. Hast du das auch eigene Erfahrungen gemacht diesbezüglich?
Ja, ein bisschen. Also das Fernsehgeschäft war ja lange Zeit mein Hauptberuf. Also ich habe ja für verschiedene Fernsehsendungen geschrieben, bin in Autorenräumen gesessen, durfte an tollen Shows mitarbeiten, aber es war schon ein Haifischbecken und ist es heute immer noch und es ist viel Ellbogen. Und wenn man in so einem Autorenraum sitzt und sich eine Comedy-Show ausdenken soll und von manchen, ich sag mal Kollegen, das Gefühl kriegt, dass es nicht ansatzweise lustig ist, was man gerade sagt, bloß weil der Mensch einen schlechten Tag hat, dann ist es wahnsinnig anstrengend. Es war für mich einer der besten Jobs, die ich jemals machen durfte. Und es war, ich habe unfassbar viel gelernt. Ich hatte unfassbar viel Spaß, aber ich hatte auch jeden Tag Schiss. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt in der Nachbesprechung, wenn irgendwas ansatzweise nicht funktioniert hat oder wenn irgendein Gag, den ich geschrieben habe, vor Publikum nicht so gut funktioniert hat, dann wurde das einem sehr, sehr deutlich vor versammelter Mannschaft gesagt.
Und dann, echt?
Das war also, total.
Das ist aber ein Albtraum. Das ist ja wirklich so Goldfisch im Haifischbecken. Da würde ich ja auch gar nicht gut schlafen und so. Das ist ja, also das kann, weil du gesagt hast, auf der anderen Seite ist ein Traumjob. Also wie vereinbarst du das mit deinem Seelenheil, mit deiner Seele, mit deinem
viel Alkohol. Tatsächlich habe ich ganz, 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 ganz schlecht geschlafen in der Zeit. Und ich habe 3 sehr tiefe Falten hier oben. Ich weiß nicht, ob man das, wir sind das per Video zugeschaltet, ob man das sehen kann.
No. Wir haben so einen Filter.
Wir haben so einen Botox-Filter.
Einmal in Paris drüber. Und das sind die ersten 3 Jahre beim Fernsehen.
Über welche Show genau sprechen wir da? Das war die Jan Böhmermann-Zeit.
Das war das Neo-Magazin Royal, also der Vorläufer quasi von ZDF-Magazin Royal. Also ich bin deswegen von Berlin nach Köln gezogen. Das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Aber es war brutal schwer und heftig. Aber ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich glaube nicht, dass ich meine Bücher hätte schreiben können. Und jetzt nicht nur, weil es in dem aktuellen Buch »Solange ein Streichholz brennt« auch um die Medienwelt geht, sondern einfach auch von dem, was ich dort dazu gelernt habe. Also wie man eine Geschichte erzählt. Es war ganz viel learning on the job, weil sonst war es dying on the job.
Aber sag doch mal, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie kann man denn Gags für andere Leute schreiben?
Es kommt drauf an. Also so eine Late-Night-Show ist ja oder war bei uns damals ja unterteilt in verschiedene Parts. Es gab diesen Teil, als Jan hinterm Vorhang vorgekommen ist und die Woche nochmal so in lockeren Gags und sogenannten One-Linern Revue passieren hat lassen. Und das ist einfach wie Witze schreiben. Also du hast ein Setup, du hast ein Thema, um das es geht und dann lässt du dir dazu Gags einfallen. Und ich kann mich sehr, sehr gut in andere Leute reinversetzen. Ich glaube, deswegen glaubt man mir meine Romanfiguren auch. Und deswegen meinte die Buchhändlerin, mit der ihr gesprochen habt, auch, dass es authentisch erzählt ist, wie die Medienwelt rüberkommt. Weil ich glaube, ich habe die Fähigkeit, in diese Rollen dieser Personen reinzuschlüpfen, zumindest teilweise vom Kopf.
Und bei der Obdachlosengeschichte, bei Bohm, wie bist du da reingeschlüpft in den Kopf? Gibt es Bohm?
Ich habe auf dem Weg in das Büro, das ich zusammen mit einem guten Freund in Köln gemietet hatte, wo wir auch Podcast aufgenommen haben, an einer Straßenkreuzung immer wieder den gleichen Menschen gesehen, der da gesessen ist. Das war mutmaßlich obdachloser Mensch, Mitte 50, und der saß da jeden Tag, wenn ich vorbeigelaufen bin, und hat dort Holzmäuse verkauft. Außer Hallo und Tschüss, wir haben uns dann auch irgendwie gegrüßt nach einer Zeit, haben uns nicht viel mehr unterhalten. Aber an einem Tag bin ich wirklich stehen geblieben und habe mir eine von diesen Holzmäusen angeguckt, die dann auch gekauft, ich habe die auch noch, und habe mich mit dem Mann unterhalten. Und der war so funny und so schlagfertig. Ich habe ihn dann gefragt, wie er in diese Situation geraten ist, also was ihm denn passiert ist, und das wollte er mir nicht erzählen. Habe ich dann natürlich respektiert. Wochen später habe ich im WDR eine Reportage gesehen, bei der eine junge Journalistin einen obdachlosen Menschen, ganz anderer Typ, ein junger Typ, begleitet hat in Köln. Und es gab in dieser Reportage einen Moment, also wirklich, die haben sich angeguckt, das hat der Kameramann und die Kamerafrau auch wahnsinnig gut eingefangen. Und in dem Moment hatte man so das Gefühl als Zuschauer, die beiden, also die Journalistin und der obdachlose Mann, bei denen im Kopf passiert gerade was. Irgendwie der Gedanke, was könnte bei uns sein, wenn wir uns unter anderen Umständen kennengelernt hätten. Und irgendwie ist dieser Moment aus dieser Reportage verschmolzen mit dem Herrn, den ich da auf der Straße getroffen habe und der die Holzmäuse verkauft hat und der diese Lockerheit hatte.
Ich fand ja besonders die Szene sehr lustig, als die Eltern zu Besuch kommen. Und da ja auch einiges clasht, das gar nicht unbedingt nur mit der Obdachlosigkeit von Bohm zu tun hat. Hast du da auch eine echte Szene vor Augen gehabt?
Das sind meine Eltern einfach 1:1. Nein, natürlich nicht nur, aber auch. Also es ist bei mir als Autor ist es so, dass ich kann über nichts schreiben, was ich nicht selber als echt empfinde oder echt so erlebt habe. Und deswegen viele Gesprächsfetzen oder Dialogbausteine und so habe ich 1:1 so erlebt.
Ja, was und, haben die Eltern schon was gesagt dazu?
Ja, die lieben das Buch tatsächlich. Und das freut mich wahnsinnig und das macht mich wahnsinnig stolz.
Sag mal, das Streichholz spielt nicht nur auf dem Titel, sondern spielt ja in der Geschichte eine wichtige Rolle, eine entscheidende Rolle. Diese Aktion, diese Streichholzaktion, wo hast du die her?
Beim Schreiben bin ich selber immer großer Fan von Symbolik und ein bisschen zu viel Pathos.
Ah, deswegen.
Ich bin ein großer Fan von Pathos.
Daniel ist Mr. Pathos.
Ja, ich liebe das, genau.
Ich mag das auch. Ich mag es auch viel zu gern. Und ich mochte diese Idee, dass ein Streichholz kurz Licht und Wärme spendet und beiden so einen gemeinsamen Moment schenkt, aber dann nichts übrig bleibt außer Asche. Und wenn man sich nicht beeilt, ist der Moment vorbei und man hat nur noch Asche. Deswegen muss man aus diesem Moment alles rausholen. Und dann vereinbaren sie, dass sie ehrlich zueinander sein müssen. Also der eine darf dem anderen Fragen stellen, solange dieses Streichholz brennt. Das Bohm, Streichholz, der kann Streichhölzer mit dem Daumennagel anzünden. Das geht tatsächlich nicht.
Nein? Also,
das hab ich mal, nein.
Ich dachte, im Wilden Westen macht man das doch an der Schuhsohle. Ich dachte, das geht auch am Daumen. Das ging früher. Das ging früher, weil die Dinge anders zusammengesetzt waren. Ne? Zeug da oben, das ist was Chemisches, Daniel, davon verstehen wir nichts. Aber das hatte eine andere Zusammensetzung. Deswegen konnte man die an allem Möglichen anzünden. Aber das ist ja heutzutage zu riskant. Deswegen geht das nicht mehr.
Champions League-Metapher.
Ja, also, die hat nicht mal Daniel enttarnt, Metapher.
Nein, so weit sind wir nicht eingestiegen. Mhm. Also insofern hey, der Moment in dem Gespräch. Schreibst du schon weiter?
Der Verlag denkt ja, aber nein. Ich will im Oktober wieder anfangen. Also ich habe die Luxussituation, ich habe für 2 weitere Romane unterschreiben dürfen beim DTV. Also die müssen rausbringen, was ich schreibe. Im Oktober fange ich wieder an. Jetzt muss ich hier erstmal in Bayern ankommen, mich um so Sachen kümmern wie Papiertonne haben wir noch nicht. Ich habe ja gerade eingangs erzählt, dass die Mülltonne ist ein großes Thema. Papiertonne haben wir noch nicht. Und solche Sachen stehen jetzt auf meiner Agenda. Wir haben noch kein Auto, was auf dem Land
ist. Das ist ja dramatisch.
Ja. Das ist ja ohne Bus. Na, Leute.
Ja, ohne Bus, genau. Und vielleicht mache ich einfach ein Busunternehmen auf. 2 Fliegen mit einer Klappe.
Ja, kommt Daniel zum Busfahren. Ich finde es übrigens so niedlich, dass du immer sagst, vom DTV. Das ist so krass, bayerisch oder süddeutsch. Der Christian, der Daniel.
Ach so, ja.
Das machen wir ja hier im Norden gar nicht. Ah.
Wie würdet ihr sagen? Also wie ist denn richtig?
Ohne Artikel. Ist so lustig, also im Norden, in Norddeutschland sagt man alles ohne Artikel.
Ja, stimmt. Also seit ich hier in Bayern bin, ich reiße mich jetzt gerade bei euch extrem zusammen, um Hochdeutsch zu reden. Aber wenn ich will, versteht ihr kein Wort.
Wirklich? Lass es fließen.
Ja.
Lass es fließen.
Na, ich habe ja gerade vorhin von der Mülltonne erzählt und wenn ihr die nicht nahmst, dann wird die einfach nicht abgeholt.
Bitte?
Wenn er die nicht rausstellt, wird die nicht abgeholt.
Wird sie nicht abgeholt, okay. Ich brauche einen Moment länger. Christian, vielen Dank.
Ja. Wir wünschen dir ein gutes Ankommen in Bayern und ich denke, wir sollten uns so in einem halben Jahr nochmal widersprechen. Dann möchte ich gerne einen Rapport, in was für Vereinen du so alles bist und ob du schon Schützenkrone oder wie das heißt geholt hast. Nee, hier so eine komische Scheibe kriegt man da, glaube ich, mit dem rührenden Hirsch drauf. Ob das schon geklappt hat, da sprechen wir dann nochmal.
Und ob das mit der Papiertonnenlogistik jetzt geklappt hat.
Ja.
Ob es dann Flow gibt. Da
müssen wir nochmal eine kleine Abfrage machen. Und wir hoffen, dass du dann nicht all in bayerisch redest mit uns. Mal sehen. Ob du das Hochdeutsch behalten kannst.
Vielen Dank.
Danke. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Das war für mich ein besonders beglückendes Metaphernerlebnis gerade.
Ja, das so rum hatten wir es noch nicht, dass der Autor mehr Metaphergedanken hatte, als du detektiert hast im Buch. Sonst ist es ja gerne mal so, dass du Metaphern rausfindest, die die Autorin, in dem Fall Christina Hauff, niemals reingeschrieben hat.
Aber sie war begeistert von der Deutung. Vielleicht war das ja so intern und so ganz unbewusst, eine unbewusste Metapher. Aber zurück aufs Land, das wäre für dich komplett undenkbar, ne?
Das wäre für mich komplett undenkbar. Ich hatte ja schon Schwierigkeiten im Bücherhotel in Großbresen in Mecklenburg-Vorpommern wegen der sehr großen Ländlichkeit und sehr vielen Insekten. Es war sehr, sehr schön da, aber es war mir zu viel Gegend. So.
Ja.
Also nicht, dass man das jetzt falsch versteht. Das ist ein ganz tolles Bücherhotel. Da kann man ganz toll mal ein Wochenende verbringen.
Eben.
Aber ich könnte da nicht für immer wohnen.
Ja. Ich bin ja auch eher so Stadtkind auch immer gewesen. Aber ich habe ja eine große Liebe auch zu Hallighoge entwickelt und könnte mir ja auch vorstellen, später mal, also das an so einem Ort länger zu wohnen. Also da braucht man ja auch kein Auto. Da ist ja auch Abgeschiedenheit hoch 10 letztlich. Ne?
Also das schließe ich für mich komplett aus. Ich weiß nicht, eine Woche Hallighoge wäre für mich schon auch schwierig. Aber länger auf keinen Fall. Und so ganz, nee.
Komm uns mal besuchen, dann, wenn wir da sind, und dann reden wir noch mal weiter.
Ja, aber das war ein sehr nettes Gespräch mit dem Christian, wie man in Süddeutschland sagt.
Mit dem Christian,
Mit dem Christian. Okay, mit dem Christian.
Ja, sein Buch heißt Solange ein Streichholz brennt, ist beim DTV erschienen, hat 352 Seiten und kostet 23 Euro. Ja, viel Märchenhaftes heute in unserer Folge. Auch unser Klassiker aus unserer Rubrik All-Time Favorite hat heute etwas Märchenhaftes.
Die All-Time Favorites.
Ja, in der vorletzten Folge hatte ich ja eine Quizfrage zu James Krüss anlässlich seines 100. Geburtstags am 31. Mai. Und dabei haben wir festgestellt, dass Daniel noch nie etwas von James Krüss gelesen hat. Drama, Drama, auch in der Community ein Aufschrei, Daniel. Und haben beschlossen, das muss nachgeholt werden. Er soll was lesen und ihr durftet entscheiden, was er lesen soll. Und da haben wir sehr viele Mails bekommen. Du hättest dich im Grunde einmal durchs Gesamtwerk lesen können. Unbedingt Tim Thaler, auf jeden Fall mein Urgroßvater und ich. Die glücklichen Inseln hinter dem Winde. Bienchen, Trinchen, Carolinchen war mein Lieblingsbuch, hat jemand geschrieben. Mochte ich auch sehr gerne. Der Reisepudel Ottokar, der Leuchtturm auf den Hummerklippen. Also das hättest du alles lesen können. Aber wir haben uns dann mal für diese Folge auf 2+, sage ich mal, 2+X konzentriert. Wir machen jetzt hier ein kleines James Krüss Special. Vorher müssen wir einmal kurz die Aussprache klären. Du hast ja schon am Anfang gesagt, die Helgoländer sagen Jems. Als ich in dieser vorletzten Folge wie selbstverständlich von James Krüss gesprochen habe, habe ich eine etwas erboste Mail bekommen von jemandem, die meinte, das ginge ja wohl gar nicht. Das ist ja offensichtlich ein norddeutscher Name, der Jems ausgesprochen wird. Da war ich sehr verwundert, weil ich nämlich schon mal die Schwester von James Krüss interviewt habe und die hat garantiert James gesagt. Jetzt ist aber eine ganz neue Biografie für Kinder erschienen. Da hätte ich nur mal rechtzeitig nachlesen müssen. Da
zum 100. Geburtstag
jetzt. Zum 100. Geburtstag. Ein Leben zwischen Inselwind und Wörthermeer. Und da steht tatsächlich, James bekam gleich drei Namen. James, Jakob, Hinrich. Damals hatten viele Jungs einen englischen Namen, weil Helgoland mal zu England gehörte. Die Insulaner sprachen seinen Namen jedoch nicht englisch aus. Sie sagten James, eben norddeutsch.
Ja, wie mein Großvater Jogging gesagt hat.
Ja, genau. Ja, genau. Ja, man kennt ja auch den Namen John in Norddeutschland. In Hamburg heißen durchaus einige Leute John. Also in Helgoland sagt man James. Ich bin mir aber trotzdem sicher, dass die Schwester James gesagt hat. Auch der Verlag sagt übrigens James, weil das allzu üblich ist und weil es wirklich fast niemand weiß, dass das in Helgoland so ausgesprochen wird. Insofern bleiben wir jetzt der Einfachheit halber bei James. Und als erstes hat sich Daniel durch Tim Thaler gearbeitet. Da haben wir nämlich eine sehr schöne Mail von Birgit aus Potsdam bekommen. Die schreibt, ich hatte mir das Buch 1969 zu meinem 10. Geburtstag gewünscht, nachdem ich es in der Auslage eines Buchladens gesehen hatte. Nur vom Cover her sprach es mich an. Die Illustration hatte Werner Klemke gezeichnet. Es war in der DDR erschienen. Und das Cover enttäuschte mich nicht. Das Buch ist bis heute eines meiner Lieblingsbücher und hat mich ein Leben lang begleitet. Vielleicht gefällt es Daniel ja auch.
Und die Illustration, das zeigt also einen kleinen Jungen, so einen kleinen blonden Jungen und im Hintergrund ist ein sehr verschlagener Mann mit großer Nase, muss man ja sagen, und einem karierten Anzug, einem karierten Umhang. Das Bild, das Cover ist von einem ganz bekannten Illustrator aus der DDR, von Werner Klemke. Und als wir gerade unterwegs waren in Mecklenburg-Vorpommern und wir haben das Cover gezeigt, ging ein Raunen durch die Reihen. Also das ist durchaus bekannt, die Geschichte, dieses Cover, dieser Stil in der DDR gewesen. Und ich habe das Buch jetzt gelesen und mir hat es gefallen. Worum geht es? Tim ist eine Waise mit ganz schlimmer Stiefmutter und ätzendem Stiefbruder. So ein bisschen Harry Potter-Vibes, ne?
Ja, ein bisschen unter der Treppe-Situation für Tim.
Und seine Superkraft des kleinen Tim ist sein Lachen. Alle harten Herzen erweichen, wenn seine Grübchen sich formieren und er lacht. Das ist einfach wunderschön und alles gelingt ihm. Auf der Pferderennbahn, mit der er sonst mit seinem Vater war, lernt er diesen Mann in Kariert kennen. Und er wettet und gewinnt, der junge Tim. Und der Mann in Karos, der macht mit Tim einen Vertrag. Tim verkauft sein Lachen und dafür gewinnt er ab sofort jede Wette. Bedingung, er darf mit niemandem über diese Wette sprechen, sonst verliert er alles, nämlich das Lachen sowieso und sein Wettglück dann auch. Und er wettet und bekommt Geld und Stiefmutter und Stiefbruder Erwin, die nutzen ihn aus und machen auf dicke Büchs. Und Tim will einfach nur weg und will sein Lachen wiederbekommen. Bald kommt heraus, hinter allem steckt, dom, 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 Baron Le Fouet. Und wenn man diesen Namen rückwärts liest, kommt heraus,
Teufel.
Und die beiden sind da zusammen unterwegs in der Welt, unter anderem am Hauptsitz des Teufels, angeblich in Mesopotamien. Und Tim versucht die ganze Zeit, sein Lachen wiederzubekommen. Es gelingt ihm nicht allein. Am Ende gibt es einen Showdown, nicht in der weiten Welt, sondern in Hamburg. Ein Teufelspakt, die alte Faustgeschichte im 20. Jahrhundert als Kinder- und Jugendbuch neu erzählt. Ich kannte das Buch nicht, nur die Serie, die ein bisschen anders ist, aber ich mochte das Buch eigentlich.
Ja, siehst du mal, und ich wusste plötzlich nicht mehr, ob ich das Buch als Kind mochte oder nicht, weil ich mich nämlich, glaube ich, hauptsächlich an die Serie erinnert hatte, die ich sehr mochte. Mit Tommy Orner und Schwester Agathe, die in dem Buch leider gar nicht auftaucht. War ich ein bisschen traurig. Als ich es jetzt nochmal gelesen habe, ich war nicht so begeistert. Ich fand es schon altmodisch, nicht unbedingt im besten Sinn. Also eher so ein bisschen umständlich, pomadig. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man damit Kinder heute noch begeistern kann.
Ja, das hat schon so ein bisschen Patina. Ich fand aber, das war schon eine Bereicherung. Ich bin froh, dass ich das gelesen habe.
Na, dann ist doch gut. Und dann hast du ja auch noch was anderes von Krüss gelesen.
Ja, ich war strebermäßig auf James Krüss Faden unterwegs und habe gleich noch ein anderes Buch gelesen. Mein Urgroßvater und ich. Das wurde ja in der Community auch ganz häufig genannt.
Sehr häufig als absolutes Lieblingsbuch, unter anderem von Inga, Karin, Christiane und Annette. Und daraus ist ja auch diese schöne Helgoländer Flaggenvorspeise. Da nehme ich jetzt gleich nochmal ein Stück von der Roten Grütze hier.
Und es geht darum, das ist ein ganz tolles Buch. Ich mochte es sogar noch lieber als Tim Thaler, mein Urgroßvater und ich. Und es erzählt die Geschichte von Boy. Und Boys Schwestern, die haben Masern. Und er muss raus aus dem Haus auf Helgoland und muss eine Woche lang beim Urgroßvater verbringen. Und die beiden leben sozusagen dann zusammen auch mit der Urgroßmutter. Und die beiden, der Urgroßvater und Boy, verziehen sich immer in ihr Sodom und Gomorra, sagt die Urgroßmutter in ihre Hummerbude. Und da sitzen sie zusammen den ganzen Tag und erfinden Geschichten und Gedichte. Also eine Woche lang Sprachwitz und Kreativität ohne Ende. Und da sind wundervolle Geschichten drin. Und ich habe mich wirklich als Erwachsener jetzt köstlich amüsiert.
Köstlich,
wie man sagt.
Amüsiert. Hilfe, Boomer-Alarm.
Ja, die Geschichte vom Hafenkapitän zum Beispiel. Der Hamburger Hafenkapitän, der sieht jeden Tag Schiffe nach Hamburg einfahren und die haben alle so wunderschöne, tolle, poetische Namen. Und er macht aus diesen Namen so Sätze und Begriffe und Schlagworte. Und das finden die Hamburger so toll, dass die Schlepper, die die Schiffe in den Hafen bringen, jetzt neu oder künftig anders taufen, nämlich mit Präpositionen und Konjunktionen, dass es dann irgendwie heißt und zu. Und so kann der Hafenkapitän ganze Sätze bilden. Und dann gelingt dem Hafenkapitän sofort ein Coup, wird sogar in der Zeitung gedruckt. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Zitronenbaum. Das dichtet
er. Das sind alles Schiffsnamen.
Das sind alles Schiffsnamen. Und das fand ich so toll, wenn Poesie, wenn Lyrik Realität schafft. Das heißt, die Welt richtet sich nach der Lyrik. Das fand ich so einen tollen Gedanken auf einer Metaebene. So viel Spaß, so viel Kreativität. Und das Buch, mein Urgroßvater und ich, strotzt vor solchen Geschichten und vor wunderbaren Gedichten. Das Männer-ABC, also alles von A bis Z. Adam war der erste Mann, also fange ich mit ihm an. Brutus fand es gar nicht fein, zweiter Mann in Rom zu sein. Cäsar hatte alle Macht, Brutus hat ihn umgebracht. Und so geht es dann weiter. Ich weiß nicht, es ist jetzt nicht für Achtjährige, aber würde ich sagen, obwohl als Achtjähriger muss man, glaube ich, auch nicht alles verstehen, da hat man vielleicht auch einfach Spaß am Klang der Worte. Ich hätte das gern als Elfjähriger, als Zehnjähriger gelesen, bin jetzt froh, dass ich es jetzt nachholen konnte, mein Urgroßvater und ich.
Da erinnere ich mich tatsächlich, dass ich das als Kind nicht mochte.
Oh.
Ich war ja immer in dieser kleinen Bücherei bei uns im Ort und manchmal waren dann nur noch so Bücher übrig, bei denen ich schon dachte, ich mag die, glaube ich, nicht. Und das war eins davon. Ich habe mich da ein bisschen durchgequält. Ich glaube, es ist ein gutes Vorlesebuch. Das hat ja auch diese Rahmenhandlung und dann springen die in so einzelne Geschichten und Gedichte und diese Sprachspiele. Und ich wollte eigentlich immer lieber gerne wissen, wie die Rahmenhandlung weitergeht. Ich könnte mir aber vorstellen, im Gegensatz zu Tim Thaler, dass das heutzutage noch funktioniert und wahrscheinlich wirklich mit jüngeren, eher so sechsjährigen Kindern, die gerne vorgelesen kriegen und wo man dann auch darüber ins Gespräch kommt. Und ich denke, die große Stärke von James Krüss ist tatsächlich das Reimen. Also der hat so tolle Reime gemacht, Diese Geschichten haben mich nie so richtig überzeugt, aber die Reime sind immer noch zum Niederknien schön und da gibt ja auch diese Bilderbücher. Henriette Bimmelbahn, hier liegt es, hat uns auch Caroline aus Oldenburg geschrieben, dass sie das über Jahre ihren Jungs als kleinere Kinder vorgelesen hat, weil es so wunderschön melodisch ist. Und auch bei uns in der Familie war dieses Buch ein Riesenhit. Ich schwöre, ich habe es meinem Sohn jeden Abend vorgelesen, mindestens ein Jahr, vielleicht auch anderthalb Jahre lang. Er wollte es einfach jeden Abend wieder hören. Wir konnten es beide mitsprechen und er hat natürlich immer die Endzeilen vollendet. Das ist ja der Wahnsinn, dass man Kinder immer noch mit diesem Gleichen immer noch mal begeistern kann.
Nochmal, nochmal. Ja. Henriette heißt die nette, alte, kleine Bimmelbahn. Henriette, Henriette fuhr noch nie nach einem
Plan.
Mega.
Ja. Und da gibt es auch noch die ganz besonders nette Straßenbahn, der blaue Autobus und der Reisepudel Ottokar. Alles ganz tolle Bilderbücher. Und jetzt gibt es eben, das wollte ich noch mal einmal kurz erwähnen, diese neue Biografie für Kinder, Ein Leben zwischen Inselwind und Wörthermeer. Da wird eben beschrieben, wie James Krüss auf Helgoland aufgewachsen ist, wie er später weggegangen ist und auch wie er als Erwachsener gelebt hat. Das ist schön geschrieben. Ich finde, es ist auch kindgerecht geschrieben. Toll bebildert. Es sind auch hier viele Gedichte drin. Ich frage mich nur, ob es Kinder wirklich interessiert, das Leben von James Krüss. Das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Aber ich als Erwachsene habe es gern gelesen.
Ja, ich habe auch vorhin drin geblättert und das auch taucht auch eine Facette auf, die mir gar nicht bewusst war. Denn James Krüss war schwul und er lebte lange Zeit sozusagen im Exil oder lebte im Ausland auf Gran Canaria. Und er war wohl auch geprägt von einer Zeit, in der Homosexualität noch strafbar war, nämlich gerade auf Helgoland gab es in der Zeit des Nationalsozialismus schon pogromartige Verfolgungssituationen für schwule Männer und auch sein Vater war dort eines der Opfer, also die verfolgt wurden aufgrund dieser Vorwürfe. Und das ist auch sehr gut für Kinder erzählt in diesem Buch.
Ist wirklich ein ganz, ganz schönes Buch. Muss man vielleicht ausprobieren, ob sich das eigene Kind dafür interessiert. Vielleicht auch was zum Vorlesen an Schulen, wenn man das als Thema hat, könnte ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen. Ein Leben zwischen Inselwind und Wörthermeer, eine Biografie von James Krüss für Kinder von Paula Peretti und Dorte Voss, erschienen im Atrium Verlag und ganz toll illustriert von Maja Bohm. Und ich möchte gerne aus diesem kleinen James Krüss Special mit eigentlich meinem Lieblingsgedicht von ihm rausgehen. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Wenn die Möpse Schnäpse trinken. Kennst du?
Ich nicht. Und los geht's.
Wenn die Möpse Schnäpse trinken, wenn vorm Spiegel Igel stehen, wenn vor Föhren Bären winken, wenn die Ochsen boxen gehen, wenn im Schlafe Schafe blöken, wenn im Tal ein Wal erscheint, wenn in Wecken Schnecken stecken, wenn die Meise leise weint, wenn Giraffen Affen fangen, wenn ein Mäuslein Läuslein wiegt, wenn an Stangen Schlangen hangen, wenn der Biber Fieber kriegt, dann entsteht zwar ein Gedicht, aber sinnvoll
ist es nicht. Oh, wie schön. Jetzt nochmal auf Bayerisch. Ja, während ihr vielleicht gerade jetzt Koffer packt von wegen Sommerferien, habt ihr auch schon den wichtigsten Pass dieses Sommers dabei. Der führt euch nämlich, wir versprechen es, an die schönsten Orte dieses Sommers.
Ja, und dieser Pass, das ist unser kleiner Buchhandlungs-Explorer-Pass. Den haben wir mit dem Börsenverein des Buchhandels entwickelt und damit könnt ihr die bunte Welt der kleinen Buchhandlungen in Deutschland entdecken.
Und das geht ganz einfach. Der Pass hat drei Stempelfelder. Ihr geht in eine der Buchhandlungen, die mitmachen. Das sind schon fast 1000.
Yay!
Ja, eine Karte aller Buchhandlungen gibt es bei uns im Internet und in der Buchhandlung gibt es dann Stempel. Ist der Pass vollgestempelt, könnt ihr tolle Preise gewinnen.
Allein auf unserer kleinen Tour durch Mecklenburg-Vorpommern haben wir schon viele Leute getroffen, die mitmachen und auch ganz tolle neue Orte entdeckt haben durch diese Aktion.
Ja, über den Sommer wollen wir euch auch besondere Buchhandlungen vorstellen, die ihr aus der Community uns empfohlen habt. Und auf Rügen waren wir da zum Beispiel in Gingst. In der Buchhandlung Rügen, dem kleinen Literaturhaus, ganz idyllisch im Ortskern neben der Kirche unter hohen Bäumen mit Kaffeetischchen vor dem Haus. Und da wirbelt die Chefin Petra Dietrich rum. Eben hat sie noch ein Buch verkauft, jetzt mit Tablett, Kaffee und Likör am Start. Es war mittags, 30 Grad.
Und dann sind wir erst mit ihr reingegangen in den Buchladen und da war es, auch da haben wir uns sofort wohlgefühlt.
dass es ein bisschen kuschelig und muschelig ist, dass man auch Gelegenheit hat, mal sich zurückzuziehen. Und vor allen Dingen die Kinder sollen einen extra Raum haben, weil Kinder sollen wirklich sich ausbreiten können. Wir haben hier auch so einen Spruch, man darf hier alles anfassen, das ist kein Museum. Vor der Tür kann man an den sechs Tischen sitzen und lesen, sich ein paar Bücher mit rausnehmen, Kaffee trinken dabei, in Ruhe stöbern. Ja.
Wenn du auf einer Karte guckst, von Rügen auch gingst, ist jetzt nicht, also ist ja nicht Binz und so und die Putbus, das ist ja hier ein auch Glück. So, nee, genau. Die Frage, wer kommt zu dir im Buchladen?
Also wir haben ja ganz bewusst uns, oder ich mich für die Westseite entschieden, weil das ist eine völlig andere Klientel an Tourismus. Also der sanfte Tourismus, Wandern, Radfahren, Reiten, Kiten, Surfen, auf der Wiese liegen, Himmel gucken. Und das ist auch die Klientel, die ich brauche für mein Sortiment. Das ist ja weniger Strandlektüre, sondern es ist schon Stadtpublikum. Also wir haben von Februar bis Dezember wirklich Stadtpublikum. Und die Einheimischen kommen mittlerweile von der ganzen Insel bis Rostock, Greifswald, Stralsund. Die kommen überall her.
What?
Das ist toll, ja. Aber als ich angefangen habe, es gab niemanden, der gesagt hat, das ist aber eine tolle Idee, in diesem Dorf einen Buchladen zu machen. Ich war die Einzige, die daran geglaubt hat. Also alle haben gesagt, nee.
Wie läuft denn das Geschäft? Also wir hören ja von sehr vielen unabhängigen Buchhändlerinnen, dass man arbeitet und arbeitet, aber es kommt nicht genug Gewinn raus.
Wir sind sehr zufrieden.
Ja.
Also ich habe das 10 Jahre komplett alleine gemacht. Dann ist meine Frau mit eingestiegen vor 5 Jahren. Jetzt haben wir noch eine Mitarbeiterin mehr. Nee, wir haben gut zu tun.
Ihr vertickt ja nicht nur Bücher, sondern ihr habt ja auch Lesungen und da kommen auch Namen. Ihr seid ja nicht nur ein Buchhändler, ihr seid ein kleines Literaturhaus.
Genau, so firmieren wir auch, ja. Sie angefangen haben die Verlage gesagt, Gingst? Nee, sie meinen Binz. Ich sage, nee, nicht Binz und auch nicht Zingst, Gingst. Nee, jetzt nach 17, 18 Jahren haben wir so viel Anfragen, dass wir jeden Tag eine Veranstaltung machen könnten. Also das spricht sich ja in der Buchszene auch rum und der eine empfiehlt den anderen. Also wir haben gar keine Probleme. Es hat natürlich eine Grenze an Honorar. Manchmal wollen die ein bisschen mehr, dann sage ich, das können wir zahlen. Und dafür könnt ihr bei uns dann eine Woche wohnen. Machen die trotzdem.
Wie eine Woche wohnen?
Na, bei uns zu Hause.
Ah.
Ja, ja. Aber wir haben ja auch viele, die meinetwegen auch oft vierstellige Honorare haben und die aber uns einfach unterstützen wollen, sagen, nee, wir machen das hier, ihr macht einen tollen Job, weil wir ja auch viel politische Sachen machen gegen rechts und so. Und das hat sie auch rumgesprochen und da unterstützen die uns.
Und es ist so, ihr verkauft nicht nur Bücher, sondern es gibt auch Pralinen, es gibt Weine, ich meine Gin dort vorne, ja, sowas zu entdecken. Wie wichtig ist das für einen Buchhandel?
Naja, wir haben ja nicht nur die geistige, sondern auch die physische Nahrung. Und wenn du ein gutes Buch liest, dann kannst du schönes schwedisches Konfekt dazu essen, Glas Wein trinken, Glas Gin. Das gehört dazu. Das ist so, wir runden das Wohlfühlprogramm einmal ab.
Ja, da steckt wirklich in jeder Ecke durchdachte Liebe zum Buch, kann man sagen. Und wenn man reinkommt, rechts stehen sofort die Sachbücher für die Kerle.
Das habe ich extra so konzipiert, dass die Männer nicht erst durch den ganzen Raum müssen, sondern die bleiben gleich hier vorne stehen.
Und das geht auf. Also das ist wirklich so psychologische Buchführung sozusagen. Ja. Die Männer kommen hier rein, setzen sich hin und das ist also alles durchdacht und das klappt.
Sie sitzen vor der Tür und kriegen Kaffee und Pralinen von uns. Und dann haben die Frauen 3 Stunden Zeit. Oder ein Schnäpschen.
Drei Stunden lang lassen die sich mit Kaffee und Pralinen abspeisen. Interessant.
Das ist alles Bestechung hier.
Vielen Dank an Claudia aus der Eat, Read, Sleep Community, die uns die Buchhandlung in Gingst empfohlen hat.
Ja, und wir haben auf unserer Fahrt durch Mecklenburg-Vorpommern auch noch andere schöne Buchhandlungen gesehen. In Ribnitz-Damgarten zum Beispiel, darum geht es dann in unserer nächsten Folge. Und auch auf Rügen gibt es noch andere tolle Buchhandlungen, die ihr uns ans Herz gelegt habt. Zum Beispiel Logbuch und Dahlmanns Bazar in Sassnitz oder Reisen und Lesen in Bergen, die auch ein eigenes Lesefest veranstalten sogar.
Ja, Mecklenburg-Vorpommern, das war mega. Wir hatten Alleen, Rehe und Katzen. Also, und ein unerwarteter Erfolg war ein neues Spiel, das wir mit an Bord hatten, nämlich Stadt, Land, Lesen.
Das Quiz.
Heute ein bisschen anderes Quiz, denn wir haben was Neues in der Eat, Read, Sleep Family. Ein Stadt-Land-Lesen-Blog ist gerade herausgekommen. Wir hatten die ersten Exemplare mitgenommen auf unsere kleine Tour. Ist erschienen bei Lappan, wie Stadt-Land-Fluss, nur für Buchfans. Und da gibt es auch nicht nur so 7 Kategorien, Stadt-Land-Fluss, Essen, Tier, Pflanze, Name, Beruf, Werkzeug, was auch immer die Kategorien, die man in der Familie so spielt, sondern es gibt 27 Kategorien, die man natürlich nicht alle in einer Runde ausfüllen muss, sondern da gibt es immer verschiedene Variationen pro Runde. Und zum Beispiel frage ich Daniel mal, denken wir uns mal einen Buchstaben, Daniel, was ist dein Lieblingsbuchstabe?
Die.
Die ist dein Lieblingsbuchstabe, wie Daniel. Okay. Dann sag doch mal, so könnte ein Romance-Held mit D heißen.
Damien.
Ach, oder? Ganz schön, ja.
Was würdest du sagen?
Ja, Darren vielleicht.
Darren, ja. Oder Daryl.
Ihre Augen leuchteten wie eine...
Na, Diamante natürlich.
Ja, natürlich. Oder auch, so soll das Eatreat Sleep Maskottchen heißen mit D.
Dirkie.
Funktioniert doch super.
Das funktioniert super.
Das macht voll Spaß. Willst du mich auch was fragen?
Ja, und gib doch mal schnell her. Du kriegst auch einen anderen Buchstaben.
Ich mag sehr gerne X, aber damit möchte ich auf gar keinen Fall jetzt irgendwas beantworten.
Das wäre spannend.
Dann sage ich einfach mal K.
Das riecht fast so gut wie ein frisches Buch.
Koriander?
Habe ich auch gedacht. Aber mir ist auch nicht so viel anderes mit K eingefallen.
Besser als Kümmel auf jeden Fall.
Wichtige Eigenschaft für einen Protagonisten.
Ich hätte jetzt spontan Charisma gesagt, schreibt sich ja, natürlich nicht gut. Mit K.
Ja, genau.
Kuschelfaktor.
Kuschelfaktor, Eigenschaft. Kuschelig, oder?
Ach so, kuschelig. Ja, Eigenschaft, ja, da müsste man schon auch die Wortarten ganz gut kennen. Kuschelig.
Kuschelig. So könnte ein Literaturpreis heißen.
Konglomerat der Literatur.
Ah, oh nein, hinter der Kurve lauert eine...
Kussmaschine.
Oh, das ist eine Kussmaschine?
Ja, weiß ich doch nicht. Es geht ja auch um Schnelligkeit.
Es geht um Schnelligkeit und um Kreativität. Und ich sag mal, Kussmaschine hat schon die volle Punktzahl in Sachen Kreativität.
Meine Lieblingskategorie ist natürlich der, die das kleine Punkt, Punkt, Punkt in Südengland. Mit D spontan?
Dorfbäcker.
Ja, natürlich. Der kleine
Das duftet gleich.
Das duftet gleich.
Nach Brot und frisch gebackenem Kuchen.
Quasi fertig geschrieben, das Buch. K ist schwierig.
Ja.
Doch.
Kirschner Betrieb.
Nein, ich hab's gleich. Die kleine Küstenpatisserie in
Und Katharina, wo kann man den jetzt bekommen?
In jedem unabhängigen Buchladen besonders gerne. Und wenn sie den nicht da haben, weil die ja auch immer nur eine begrenzte Fläche haben, dann kann man den da natürlich bestellen und bekommt ihn sofort am nächsten Tag.
Also, ihr holt euch so einen Pass, geht in den Buchladen, holt euch einen Stempel und bestellt Stadtland Lesen.
Wir gehen jetzt in unser Sommerprogramm. Das heißt für mich Urlaub in Südfrankreich mit sehr vielen Büchern. Ich halte euch da mal bei Instagram auf dem Laufenden, ob die was taugen oder nicht.
Ja, ich bin ja wieder so Auslandspastor eine Woche auf Hallighoge im August. Da nehme ich auch viele Bücher mit.
Also unsere Eat, Read, Sleep Urlaube stehen bevor. Und für euch heißt das, dass es zwei etwas andere Eat, Read, Sleep Ausgaben gibt. Und zwar unseren Büchercocktail für den Sommer. Natürlich auch mit Buchtipps, auch mit aktuellen Buchtipps und mit Buchgesprächen. Lasst euch überraschen. Ich glaube, das wird euch gefallen.
Ja, das Einzige, was nicht dabei ist, ist ein aktueller Bestseller mit der dazugehörigen Diskussion. Deshalb gibt es jetzt keine Auslosung. Stattdessen hier schon mal ein Tipp für eine mögliche Ersatzdroge. Hört doch mal wieder bei den Ladies vom Flexikon rein. Anne und Steffi, das sind zwei ganz liebe Kolleginnen, die einen echt witzigen Podcast machen.
Ja genau, das Flexikon. Und ich habe gerade die Folge über Flugangst gehört. Grüße an dieser Stelle an Anne. Wir sind, glaube ich, seelenverwandt in Sachen Flugangst und auch Klaustrophobie. Ich sage nur, ich hasse alles am Fliegen, außer die Destination, hat Anne gesagt, kann ich so unterschreiben.
Wenn man den Podcast hört, sitzt man fröhlich, debil, grinsend und kichernd neben dem Abspielgerät.
Ja, und das ist doch auch was man wunderbar auf Reisen hören kann. Wer den Podcast Flexikon noch nicht kennt, hört da unbedingt mal rein. Steffi und Anne sind wirklich wahnsinnig witzig, können aber auch ernst sein. Ja. Und schlau sind die auch noch. Man lernt auch immer was dabei, über Fliegen zum Beispiel, über KI, über Midlife-Crisis, über Pflanzenpflege oder auch über Intimbehaarung. Ist also wirklich für jeden was dabei, würde ich sagen.
Flexikon in ARD Sounds. Den Link, den stellen wir euch in die Shownotes. Und da gibt's auch den Link zu unserem Newsletter.
Ja, und den dringenden Tipp nochmal hier an dieser Stelle. Abonniert den, der kommt zu jeder Folge immer samstags dann. Und da gibt's noch mehr Buchtipps und unsere persönlichen Buchgeschichten und natürlich alle Neuigkeiten zuerst.
So, dann würde ich sagen, Badehose an, rein ins Sommerferiengefühl mit vielen Büchern. Macht's gut, bis dann.
Kleine kleines bisschen rote Grütze habe ich.
Rote Grütze hast du noch. Und hättest du denn an der Götterspeise, lag es am Waldmeister oder ist es die Konsistenz der Götterspeise, die du...
Sowohl als auch, ehrlich gesagt. Ich finde so glibberige Sachen generell schwierig. Kennst du diese... Sülze heißt das, glaube ich.
Ja, schlimm.
Dass das irgendwie so wenige Mengen Fleisch in großen Mengen von Geleeartiger Masse...